Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Ich finde es toll, dass du dich für meinen Podcast entschieden hast. Wie du aus dem Titel erkennen kannst, ist es mir wichtig, Input zu liefern und dich dabei anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. Heute sprechen wir über High Performance Culture. Nicht nur heute, sondern die nächsten Podcasts geht es sehr stark um diese Themen, weil ich sehr oft gefragt werde, wie ich das sehe, warum High Performance Culture wichtig ist. Und ich möchte einfach mehrere Podcasts, also eine Podcast-Serie zu High Performance Culture machen. Die heutige erste Serie geht sehr stark darum, was ist ein Mehrwert einer High Performance Culture, weil wir wollen es nicht machen, wenn wir nicht erkennen, welchen Mehrwert wir haben dadurch. Und möchte auch auf diesen Mehrwert eingehen, den wir erreichen in Organisationen, wenn wir High Performance Culture erreichen, wenn Unternehmen das erreichen. Und in den nächsten Serien gehe ich dann auf die 8 Säulen, die wir herausgefiltert haben für High Performance Culture, auch die Faktoren, die nicht hilfreich sind, das sind die Unternehmenskulturkiller. Aber da gehe ich auch noch einmal ins Detail ein. Und dann wird es einen Teil geben, wo ich eben quasi auch darüber spreche, wie man sowas umsetzen kann. Ja, das ein Teil habe ich schon in Transformationen, den vorherigen Podcast gesagt oder auch zum Thema Unternehmenskultur. Aber dann gehe ich auch noch darauf ein, wie wir das gut umsetzen können in den Organisationen. Okay, also eine 4er-Serie, vielleicht auch eine 5er-Serie zu Thema High Performance Culture. Aber welchen Mehrwert hat eine High-Performance-Culture? Also sagt eh schon, mehr Performance, höhere Performance und eben quasi auch Kultur. Ja, das Kulturthema habe ich ja schon mit der Unternehmenskultur abgedeckt, aber warum es notwendig ist, hört euch wirklich diesen Podcast an, ja, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber es bringt wirklich wirtschaftlichen Erfolg einer High-Performance-Culture. Viele sagen jetzt möglicherweise auch, ja, das weiß ich eh, das machen wir eh. Wir erleben es halt immer wieder in 19 Jahren, dass es nicht hundertprozentig gemacht wird. Und bei einer High-Performance-Culture geht es darum, und das rege ich dich an in den nächsten Podcasts, dass du einfach zuhörst und sagst, was haben wir schon und was haben wir noch nicht? Also so Hakel, okay, das zahlt bei uns schon ein auf einer High-Performance-Culture. Und dann gibt es eben Bereiche, die noch nicht darauf einzahlen. Und dazu dient auch ein bisschen der Podcast, dass du dir da sicherer wirst und weißt auch, wo du deine Hebeln hast und möglicherweise ansetzen könntest. Okay, also es geht um einen wirtschaftlichen Erfolg bei High Performance Culture. Es geht um eine gesteigerte Effizienz. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich wirklich die Prozesse umsetze. Also wenn ich 8 Prozesse habe, dass 8 Prozesse umgesetzt werden und nicht nur 6 davon und 2 davon nur 50%. Das ist gesteigerte Effizienz, weil ich habe mir ja überlegt, dass diese Prozesse funktionieren. Wenn ich drauf komme während der Umsetzung, die funktionieren nicht, die brauche ich nicht, dann muss ich sie weglegen. Und dann das zeigt auch wieder von gesteigerter Effizienz. Der zweite Bereich ist bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Das bedeutet, wir haben immer wieder das Thema in Organisationen des Silo-Denkens. Ja, sehr oft wurde das auch vor 20 Jahren gestartet, dass dieses Silo-Denken gut war, weil es eingezahlt hat. Man nennt es dann auch Wettbewerb im Unternehmen, gegenseitig von der einen Abteilung zur anderen. Wir merken aber, dass wir im 21. Jahrhundert ein bereichsübergreifendes Agieren benötigen. Das bedeutet, dieses Silo-Denken ist nicht effizient. Ja, wir haben oft wirklich Doppelorganisationen. Die einen machen das, die anderen machen das auch, aber mit anderen Prozessen. Und diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit, die viele Organisationen auch in den letzten Jahren schon eingeführt haben, aber noch nicht hundertprozentig leben, und um das geht es aber immer bei High Performance Culture, geht es immer um diese letzten Meter auch, ja, führt dazu, wenn Sie dass es eben bereichsübergreifendes Arbeiten eben effizienzsteigernd ist, ja. Fehler besser erkannt werden, wir Fehler auch vermeiden können, ja. Dadurch passiert eben quasi auch, dass wir besser werden als Organisation, wenn wir bereichsübergreifend zusammenarbeiten. Gleichzeitig erkenne ich aber auch Zusammenhänge besser und weiß auch, auf was mein Bereich quasi einzahlt für den anderen Bereich. Ja. Wenn ich besser miteinander arbeite, bereichsübergreifend, werden die Deadlines besser eingehalten. Ja. Und ich erlebe immer wieder mühsame E-Mails über mehrere Kanäle, bis man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist es endlich gelöst. Ja. Das kostet wahnsinnig viel Zeit. Ja, das ist Zeit ist Geld in Unternehmen und das ist quasi, wenn bereichsübergreifend agiert wird, ein wirtschaftlicher Mehrwert. High Performance Culture fördert auch Kultur, eben wieder unternehmerisches Denken. Immer wieder wird zu mir gesagt, die Führungskräfte denken nicht unternehmerisch. Sie denken nur in ihrem Bereich, in ihre Teams. Und wir müssen mehr unternehmerisches Denken reinbringen. Mehr darüber nachdenken, was für einen Mehrwert die Teams der Gesamtorganisation liefern. Welchen Bereich ich als Führungskraft verändern kann. Also dieses unternehmerische Handeln, Denken, Verantwortung übernehmen, also alles, was damit verbunden ist, was wir damit verbinden, ja, Aufopferung vielleicht auch, Einsatz, ja, ist unternehmerisches Denken, weil ich höre von jedem immer was anderes. Ja. Das muss aber unterstützt werden. Da gibt es sehr, sehr viele Mechanismen, die das unterstützen können, die aber nicht gelebt werden in Organisationen. Ja. Wenn ich eben als Unternehmensleitung sehr klare Regeln habe, sehr klare Vorgaben habe, sehr klare Inputs gebe im Sinne von, du hast das und jenes zu machen, dann fange ich nicht zum Denken an. Dann fange ich nicht unternehmerisch zu denken an, sondern ich wickle ab. Ja. Und das hindert auch den wirtschaftlichen Erfolg, weil eben das unternehmerische Denken gar nicht stattfinden kann. Und das ist ein wirklicher Erfolgsfaktor für Organisationen und eben vom High-Performance-Culture der Mehrwert. Bei High-Performance-Culture, wenn man die umsetzt, ist es eben quasi auch eine Ausschöpfung der Potenziale der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen. Ich erlebe es immer wieder, leider noch in größeren Konzernen ist es weniger, zu wissen, wie ist meine Nachfolgeplanung. Ja, wir stehen in Österreich und in Deutschland genauso vor einem Generationenwechsel. Ja, es ist teilweise 50% der Führungsriege wird es in manchen Unternehmen in den nächsten 5 Jahren nicht mehr geben, wenn nicht 60%. Und wenn ich nicht weiß, welche Potenziale ich in der Organisation habe, von unten herauf, welche Nachfolge ich habe, weiblich, männlich, unterschiedlicher Herkunft, ja, dann und die nicht aufbaue, die nicht in einen, ich sage mal, Trichter reingebe, ja, ich sage immer Potenzialtrichter, ja, ich muss ja oben sehr viel reingeben, jeder kennt es vom Vertrieb, dass unten dann auch wirklich gute Leute rauskommen, die das machen wollen, die diesen nächsten Karriereschritt auch gehen wollen möglicherweise. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig aber auch Potenziale bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur für die Chefetage zu finden, sondern auch für Veränderung zu finden. Dass sie, wenn ich weiß, welche Potenziale meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, kann ich ja viel besser Veränderungen initiieren und sie an einem anderen Bereich vielleicht besser einsetzen. Ja? Und das steigert wieder die Zufriedenheit. Weil wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt sind nach ihren Potenzialen, dann haben sie viel, viel mehr Spaß, was wiederum die Fluktuation reduziert. Und quasi auch die Mitarbeiter länger bleiben, ja, in der Organisation und eben bessere Leistung bringen, weil sie sagen, ich mache das, was mir wirklich Spaß macht. Und das bringt wirtschaftlichen Erfolg und Mehrwert für die Organisation. Bei einer High-Performance-Culture, weil eben die Faktoren 1 bis 4, die ich gerade erwähnt habe, stattfinden, ist diese eine geringere Fluktuation. Also wir erleben einfach, dass wenn die Prozesse wirklich effizient gestaltet sind, wenn bereichsübergreifend zusammengearbeitet wird, wenn man auch unternehmerisches Denken fördert, dass ich mitreden darf, dass ich auch mitgestalten darf, dass ich auch die Organisation oder meinen Bereich mitentwickeln darf und ich auch quasi mit meinen Potenzialen gesehen werde, ja, und als Mitarbeiterin und Mitarbeiter auch wichtig bin für die Organisation, dann verringert sich die Fluktuation sehr rasch. Ja, jetzt sagen manche Organisationen, ich brauche ja Fluktuation. Ja, das stimmt, die wird man ja auch immer haben, aber die Frage ist immer die Höhe der Fluktuation. Und wenn ich eine Experten- oder Expertinnenorganisation bin, wo ich gewisse Fachkräfte, Fachwissen brauche, das halt am Markt nicht so vorhanden ist, ja, weil dieser Markt oder die Ausbildungen, die Teilnahme an den Ausbildungen schrumpft. In Österreich haben wir da ein paar Branchen und Bereiche, wo die Ausbildungen schrumpfen, wo es wenig zum Beispiel Elektrotechnikerinnen und Techniker gibt, also nicht nur weiblich, sondern auch männlich, wir einfach einen Rückgang sehen in Ausbildungen, dann kann ich es mir nicht leisten, eine hohe Fluktuation zu haben. Ja? Oder wieder gestern gehört, dass Buchhalterinnen ja, gesucht werden, ja, und zu wenig am Markt sind. Ja? Das, man glaubt, wenn man das vor 10 Jahren oder 20 Jahren gesagt hat, hätte es anders ausgeschaut. Also da will ich keine Fluktuation haben, weil ich dann auch keine Nachbesetzung vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre nicht kriege, weil die Menschen nicht vorhanden sind. Und das kostet Geld für die Organisation und wenn ich eine geringere Fluktuation habe, kostet das gar kein Geld oder weniger Geld und das führt wieder zum wirtschaftlichen Erfolg. Mehr Lernbereitschaft und Leistung im Unternehmen bei einer High-Performance-Culture, also auch durch diese oberen Faktoren fördere ich natürlich die Lernbereitschaft und die Leistungsfähigkeit. Wenn auch High-Performance-Culture, es gibt ja quasi meine 8 Säulen, auf was man achten muss, wenn die eingehalten werden, dann sehen wir einfach auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel flexibler werden, ja, auch erkennen, welche Leistung sie leisten können, wo die Extrameile ist, sie auch Lust darauf haben, weil sie das Gefühl haben, endlich sichtbar zu sein, endlich erkannt zu werden und mitgestalten zu können. Und das ist quasi ein hoher Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Ja, wenn ich Befehlsempfänger habe, dann ist es natürlich einfacher zu führen, gebe ich ganz explizit zu, aber es ist natürlich auch schwieriger, eine Organisation damit zu entwickeln, weil sie halt nur Befehle empfangen und die umsetzen. Wenn ich aber anfange, dass Mitarbeiter mitdenken, eben Faktor 3, unternehmerisches Denken, lernbereit sind, sich entwickeln wollen, sich den Markt anschauen, innovative Dinge sich anschauen und die einbringen, dann wird es natürlich komplex mit dem Führen. Und das ist quasi auch, wo Führungskräfte oft Themen haben und sagen, na, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das ist viel zu viel Aufwand, die Zeit habe ich gar nicht dazu. Aber das löst aus, dass man keinen wirtschaftlichen Erfolg hat in einer High-Performance-Culture. Ist das anders? Da schaut man darauf, dass das eben gegeben ist und dass auch die Führungskräfte dafür ausgerichtet sind. Jetzt gehe ich aber noch einmal ins Detail, um es noch weiter runterzubrechen. Es war jetzt sehr oberflächlich an Mehrwert, aber was wir erreichen quasi in Organisationen, wir haben da auch ein Konzept, das werde ich noch erwähnen, aber es ist ganz, ganz wichtig, nicht in diesem Podcast, sondern in Folgepodcasts, noch einmal bewusst zu werden, was das im Alltag bedeutet. Also auf dieser Metaebene wirtschaftlicher Erfolg, ja, Mehrwert. Jetzt noch einmal zu sagen, okay, wie schaut das im Alltag aus?
Der Business Snack aus der Praxis.
Also zum Beispiel die Meetings oder Prozesse oder das operative Business sind deutlich effizienter gestaltet. Also meeting-effizient heißt zum Beispiel bei einer High-Performance-Culture, die Meeting-Dauer zu halbieren. Stell dir nur mal vor, also das gebe ich wirklich als Rechenbeispiel mit, deine Meetings, die du jetzt gerade hast, in der Organisation zu halbieren. Und wenn du dann diese Meetings, diese freie Zeit, für andere strategische Themen einsetzen kannst. Und das ist quasi das, was richtig Geld kostet. Also richtig Geld. Diese Meetingkultur hat durch Corona noch einmal zugenommen, ja, weil jetzt kann man nicht nur offline, sondern auch online die Meetings machen. Die Meetingdauer ist natürlich eh schon gekürzt worden, aber die Meeting-Effizienz ist unglaublich, was wir beobachten auch. Wir sitzen auch bei Kunden bei Meetings, wo ich immer wieder feststelle, da kann man 50% der Zeit einsparen. Und das wissen auch viele. Alle, die ich frage, sagen, du hast total recht, aber wie machen wir das? Ja, und das ist quasi High-Performance-Culture. Da geht man ins Detail rein, schaut sich an, wie kann man das effizienter gestalten. Und da gibt es keine Meeting-Regeln, wie es viele Organisationen haben, in ihren Besprechungsräumen aufhängen. Das ist unsere Meeting-Regel, sondern das ist sehr individuell von der Führungskraft und das muss die Führungskraft für sich auch definieren, dass man hier Effizienz reinbringt. Der zweite Punkt ist eben diese Prozesse. Ja, ich nenne da ein klares Beispiel, weil mich das wirklich immer wieder fasziniert. Also ich glaube, ich habe es auch schon in einem Podcast verfolgt, aber es kam eine Führungskraft zu mir und hat gesagt, Wahnsinn, wir haben über 90 Prozesse. Ja, Anke, und wir müssen das quasi irgendwie, also über 90, nicht Prozesse, Entschuldigung, Berichte, die wir machen. Wir kriegen das nicht auf die Reihe. Wir haben zu wenig Ressourcen, ich brauche mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe dann gesagt, nein, du brauchst nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wieder, es geht nicht um einen Kleiderschrank, ja, erwähne ich immer als Beispiel, einen Kleiderschrank, ja, und wir, statt dass wir, wenn wir eine Kleidung rausnehmen, oder neu kaufen, ein altes Stück wegschmeißen, stopfen wir es noch rein. Und der Kleiderkasten geht über, ja, und wir bauen einen zweiten Kleiderkasten dazu. Und so ist es mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das bedeutet, wir geben immer mehr Prozesse dazu, immer mehr Berichte dazu und stellen dann einen weiteren Mitarbeiter dazu, dass er das abarbeiten kann. Und jetzt kommt es aber, die Effizienz entsteht in dem, dass ich eben nicht was dazu tue, sondern etwas wegtue. Ja, ich misste aus. Das ist die höchste Effizienz, die ich leisten kann, indem ich eben keinen Kasten dazustehe, keinen Mitarbeiter dazustehe, sondern überlege, was ich von diesen Prozessen nicht mehr brauche, welche Unterlagen ich nicht mehr brauche, welche Berichte ich nicht mehr brauche. In dem Fall die Führungskraft war eben eine Person, die 90 Berichte machen musste mit ihrem, ich glaube, 40-köpfigen Team. Und wir haben dann gesagt, okay, gut, mach dich doch einmal auf die Suche, wie viel dieser Berichte du wirklich brauchst und wer diese braucht, wer diese liest, wer diese braucht, was da passiert. Ja, so, sie hat das gemacht, draufgekommen ist sie, dass sie nur 5, also die Führungskraft nur 5 dieser Berichte braucht. Also diese Person hat quasi dann diese 5 Berichte umgesetzt und jetzt kommt's. Das Schwierige war nicht, diese 5 Berichte zu filtern, sondern die Schwierigkeit war, dass die Mitarbeiterinnen 85 dieser Berichte nicht mehr machen. Ja? Das bedeutet, ihr steht sicher vor eurem Kleiderschrank ab und so und denkt sich, das käute doch nur auf, weil vielleicht, wenn ihr dann doch in der Stimmung bin, ziehe ich das noch an, obwohl ich es vielleicht eh schon 2 Jahre nicht mehr angezogen habe. Aber es könnte ja sein, manchmal landet es dann im Keller unten, kennt ihr sicher, ja, oder in irgendeiner Box, Aufbewahrungsbox oder sogar in einem ausgelagerten Storage. Ja. Und so ist es mit den Prozessen auch, die erste Zeit mit den Mitarbeiterinnen. Sie tun es heimlich. Sie verstecken es, dass sie es tun, egal ob die Prozesse, Schattenorganisationen oder eben Berichte und machen das dann heimlich. Ja, und das bedeutet, die Zeit ist ja nicht weniger geworden und die freie Zeit ist ja nicht passiert, sondern ja, sie halten weiterhin diese Prozesse aufrecht. Und da gibt es auch Mechanismen, dass man das wegkriegt. Und das zeichnet eine High-Performance-Culture aus. Auch hier kann ich quasi dann Tipps geben, auch im Einzelgespräch, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr merkt, okay, einige dieser Punkte sprechen euch total an, dann meldet euch bei uns, ihr wisst ja eh, office@bequiz.at oder ruft uns an und dann können wir auch darüber reden. Ein weiterer Mehrwert ist diese eben bereichsübergreifende Zusammenarbeit, diese Konflikte. Also ich sage, es ist wirklich vorbei, diese Machtspiele oder Silo-Denken. Also wir müssen damit aufhören. Es macht wahnsinnig viel Aufwand, Zeit und Energie. Und die Energie ist es mehr. Ja? Was ich oft an Frustfaktoren höre, Anke, jetzt müssen wir den und den noch eine E-Mail schicken, wir müssen das oder jenes noch absprechen, sage ich, ist total wichtig, das müssen wir tun, ja? Weil es wichtig ist für die Zusammenarbeit später. Ja? Also das bereichsübergreifende Arbeiten dauert am Anfang immer mehr, aber nachher geht es leichter, ja? Weil es Energie spart. Und was ich dann halt erlebe, wenn man das nicht gemacht hat, also diese Hausübungen vorher Menschen abgeholt zu haben und eben quasi bereichsübergreifend auch abgeholt haben, dass man das dann im Projekt sehr oft einbüßt, ja, dass man da oft Zeit verliert, weil man merkt, okay, zurück zum Start, wie bei Mensch ärgere dich nicht, vergessen, rausgeschmissen worden, ja, Projekt nicht angekommen, okay, erkläre ich es noch einmal. Das bedeutet, wir müssen wirklich bereichsübergreifend agieren in Projekten, nicht nur in Projekten, sondern auch im täglichen Business, um auch dem Kunden und der Kundin ideale Produkte anzubieten, weil manchmal der andere Bereich auch bessere Ideen hat Ja? Nicht, dass meine Ideen weniger gut sind, aber dass sie einfach eine andere Perspektive drauf haben und das führt dazu, dass wir bessere Dinge machen. Ja? Und ich nenne nur ein Beispiel aus dem Handel, ja? Wo ich mit Standortleiterinnen gesprochen habe von Handelsunternehmen und die mir gesagt haben, ja, Leiterinnen und Leiter, dass sie täglich Informationen kriegen, wie sie die Regale umschlichten. Ja, und eigentlich steht für dieses Handelsunternehmen ja, an oberster Priorität die Kundenservice. Und die Personen haben gesagt, ich habe gar keine Zeit, den Kunden zu betreuen oder die Kundin, weil ich nur schlichten muss, weil täglich 5 Umschlichtungen oder 10 Umschlichtungspläne kommen, wie wir quasi unsere Produkte umschichten. Und ich habe die Zeit gar nicht, dann muss ich das noch machen und das noch machen in der Filiale und das muss ich noch machen und ich komme gar nicht dazu, den Kunden zu betreuen. Das bedeutet Silo-Denking. Der zentrale Bereich überlegt sich was für den Standort und hat nie den Standort hinterfragt, ob er dann noch die Performance leisten kann im Sinne der Kundennähe. Ja? In dem Fall haben wir das weitergereicht und siehe da, sie haben miteinander gesprochen und haben gesagt, ja, stimmt eigentlich, wir könnten das wöchentlich zusammenführen, wir könnten es anders gestalten. Spannend. Warum musste das jahrelang so passieren? Kostet wahnsinnig viel Geld, ja, weil man nicht zuhört. Weil man nicht hinhört, weil, und das war die Aussage von der anderen Abteilung im zentralen Bereich, weil die halt immer raunzen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das Raunzen wird ja einen Grund haben. Leute, ihr könnt es doch nicht sagen, weil die immer raunzen, hören wir nicht auf sie. Ja, ihr müsst doch in den Austausch gehen und zuhören und sagen, okay, wenn die sagen, 20 Produkte am Tag ist zu viel, um zu schlichten, ich kann den Kunden nicht mehr betreuen, dann hat es wahrscheinlich seine Berechtigkeit. Darum gibt es ja oft auch, das ist ja das Spannende, gerade im Handel, Führungskräfte, die auch wieder einschlichten gehen müssen, ja, oder im Standort stehen müssen, auch in der Industrie merken wir das immer wieder, an der Maschine stehen müssen, um einfach ein Gefühl zu kriegen, was betrifft die Menschen. Und das ist bereichsübergreifendes Zusammenarbeiten. Das ist an den anderen denken, nicht nur in meinem Prozess zu denken und an meine Ziele zu denken und meine Ergebnisse zu denken, sondern an die unternehmerischen Ziele zu denken. Ein nächster Mehrwert ausschöpfender Potenziale noch einmal ist, da geht es halt sehr stark auch um Strukturen. Ja? Wir schauen uns auch sehr stark Organigramme an, ja, und hinterfragt es auch. Gestern habe ich so ein Gespräch gehabt und dann ist mir dann gesagt worden, aus der Historie ist das entstanden. Das kennt sicher einige von euch. Aus der Historie sitzt diese Person dort und jenes. Aus der Historie haben wir das und jenes gemacht. Ja. Genau das ist die Ineffizienz. Weil die Historie bedeutet, das war sinnvoll vor 20 Jahren, das war sinnvoll vor 10 Jahren, das war möglicherweise sinnvoll noch vor 5 Jahren, aber jetzt ist es nicht mehr sinnvoll, weil es keiner mehr überlegt hat. Es ist einfach so, da schützt eine Person, die macht was. Wir wissen alle, dass es nicht sinnvoll ist. Da sitzt ein ganzes Team und macht was und wissen alle, dass es nicht sinnvoll ist. Aber wir greifen halt nicht hin. Wie eben den Schrank ausmisten. Wir stopfen noch was rein, statt dass wir uns das genauer anschauen. Und das ist quasi auch bei den Strukturen gedacht. Und wenn ich aber weiß, dass ich eine ideale Struktur habe und die Potenziale auch kenne, dann kann ich das auch wirklich die Aufgabenverteilung besser machen. Das bedeutet, beim Potenzialausschöpfen geht es sehr stark auch darum, ist das Organigramm aktuell, ist das auch gut aufgestellt gegenüber dem Unternehmensziel, ja, dem Unternehmensergebnis, der Unternehmensstrategie, passt das Organigramm dorthin oder nicht? Und dann geht es sehr stark darum, habe ich die Potenziale dafür? Wie oft wir erleben, dass Strategien ausgearbeitet werden, ja, und man dann draufkommt, dass man eigentlich 50% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht austauschen müsste, um diese Strategie überhaupt umsetzen zu können. Das klingt jetzt heftig, ja, aber wenn wir von einer Transformation sprechen, wo es das Alte nicht mehr gibt und das Neue nur mehr vorhanden ist, dann ist, also zum Beispiel Portfolio, ja, wenn man ein Portfolio, ich meine es jetzt extrem, aber ändern würde von Schmiermittel, ja, für Industrie zu einem Kosmetikmittel, ja, dann haben wir hier ganz andere Arbeitskräfte möglicherweise. Ja? Ist jetzt ein extremes Beispiel, passiert aber immer wieder, dass aus einem Nebenprodukt auf einmal ein Hauptprodukt wird und das Hauptprodukt zum Nebenprodukt oder auch zum gar kein Produkt mehr wird, weil es der Markt nicht mehr braucht. Ja, wir entwickeln uns ja als Organisation, aber der Markt entwickelt sich. Also hier ist es ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder zu hinterfragen, habe ich die Potenziale, habe ich die Organisationscharts, die Struktur, funktioniert das? Positives Recruiting, also geringere Fluktuation, auch durch das, dass ich zufriedene Führungskräfte habe, Mitarbeiter habe, habe ich Multiplikatoren.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Ich werde immer wieder gefragt, was ist positives Recruiting und minimale Fluktuation. Also die minimale Fluktuation kann jeder was anfangen, aber positives Recruiting heißt im Idealfall, ich muss gar nicht rekruten. Ja? Sondern es kommen die Leute, weil Empfehlungen ausgesprochen werden, weil 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram so positiv über die Organisation sprechen, dass die Leute sich bewerben. Ich habe letztes Mal von einer Führungskraft gehört, die nicht einmal weit oben sitzt. Die hat auf LinkedIn gesagt, wir suchen für den und jenen Bereich jemanden, nämlich Menschen mit Behinderungen. Und sie hat gesagt, ich habe nur durch dieses Posting 20, 30 Bewerbungen gekriegt. Ja? Also sie sagt, ich nutze die Kanäle permanent, um Leute zu suchen, weil ich spreche ja auch sehr positiv über das Unternehmen. Das Unternehmen ist auch am Markt noch sehr positiv wahrzunehmen. Und dadurch hat sie einfach ist sie Multiplikatorin und hat auf einmal 20 Bewerbungen. Ja? Mit null Kostenaufwand, sage ich jetzt einmal. Das ist positives Recruiting. Ja? Also ganz anders, als wir es gewohnt sind. Inserat schalten, Bewerbungsgespräch und. Aber auch, dass das Recruiting eben offener ist, dass die Menschen nicht über normale Kanäle kommen, so wie schon erwähnt, ja, die wir gewohnt sind, Generationen, sondern dass Menschen auch über Empfehlungen kommen und dass die Gespräche anders laufen. Ja, Menschen kommen ja nicht, weil jetzt ich 3 Gespräche habe mit meiner Führungskraft, mit dem Recruiter, mit dem externen Recruiter und, sondern Menschen kommen, weil der Recruiting-Prozess kurz ist und der Recruiting-Prozess auf die Mitarbeiter, zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgestimmt ist. Und was will ich als zukünftiger Mitarbeiter und Mitarbeiterin? Ich will einen kurzen Recruiting-Prozess idealerweise und ich will so viel wie möglich von der Organisation erfahren. Und damit ich mich traue, in die Organisation zu kommen, würde ich am liebsten schon in der Organisation arbeiten oder zumindest mein Team kennenlernen, in dem ich arbeite. Ich würde gerne mit denen Mittagessen gehen. Ich würde mit denen vielleicht gerne mal ein Bier trinken. Das ist alles positives Recruiting. Ich zeige, Menschen kaufen Menschen. Ja, und wenn ich Menschen kennenlernen möchte, dann muss ich sie auch wirklich kennenlernen. Und das geht mit einer halben Stunde nicht. Und da erlebe ich bei Führungskräften eine Veränderung, ja, dass sie sagen, na, die nehmen es gleich ins Team mit, das Team geht Mittagessen möglicherweise. Und die sind auch sehr erfolgreich im Recruiting. Und das sagen mir auch die Bewerberinnen nachher. Sage ich, warum sind sie in die Organisation gekommen? Diese sehr untypisch für sie. Ja, im IT-Bereich habe ich das sehr oft wieder, dass die sagen, na, das ist eigentlich ein Unternehmen, das ist in unserer Branche gar nicht so beliebt ist, aber ich bin gekommen, weil die Führungskraft mir einfach alles so einfach gemacht hat, um die Entscheidung. Ja. Ich hatte andere Bewerbungsprozesse, die waren so mühsam und da habe ich 3 Stufen machen müssen. Die hat ein Gespräch mit mir geführt, dann hat sie gesagt, ich soll gleich das Team kennenlernen und dann hat sie mir gleich ein Angebot gemacht und das schriftlich und. Das ist positives Recruiting. Das ist Schnelligkeit. Das macht Spaß für die Mitarbeiterinnen und zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiter. Mehr Lernbereitschaft und Leistung in Unternehmen ist aus meiner Sicht sogar mehr Leistung bei weniger oder gleicher Stundenanzahl. Das bedeutet, manchmal zerrinnt eben jedem die Zeit durch die Meetings und zwischen den Fingern und man konzentriert sich auf die falschen Themen. Ja, wenn ich Führungskräfte frage, wie ist euer Tag gestaltet, auf was konzentriert ihr euch? Dann sehe ich sehr oft die Aussage, da kommt einmal das operative Business und irgendwann einmal kommen strategische Themen. die mir total Spaß machen würden, wo ich aber keine Zeit habe, ja, weil mir das operative Business so aufhaltet. Das bedeutet, die Konzentration liegt sehr oft eben am Falschen, im falschen Bereich. Also die Prioritäten liegen sehr oft im falschen Bereich. Und dadurch steigert sich nicht die Leistung, sondern reduziert sich sogar die Leistung. Ja? Weil ich Prioritäten setze, die mich die Leistungsfähigkeit herabsetzt. Und das ist ein wichtiger Punkt, ist ein Part, ja, neben geschickter Planung auch, zeitlicher Planung, aber auch Zeit zum Lernen zu haben. Ja? Weil wenn ich sehr im operativen Business drinnen bin und Zeit immer knapp ist und die Leistung nicht passt, dann werde ich mich auch nicht weiterentwickeln. Weil die Ausrede habe ich immer bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen, wir haben keine Zeit. Es ist so viel zu tun. Und das hat aber sehr viel auch damit zu tun, dass ich eben die Prioritäten falsch setze. Ja. Also ich komme noch einmal auf den Mehrwert zurück und dann sehen wir es auch heute mit High Performance Culture. Mehrwert ist eben die gesteigerte Effizienz, bereichsübergreifende Zusammenarbeit, der unternehmerisches Denken, Ausschöpfen vom Potenzial der Mitarbeiterinnen, geringe Fluktuation, Teamwork, mehr Lernbereitschaft und Leistung im Unternehmen und eben, und das ist die Klammer drüber, Ausmisten von Altlasten. Ja? Weglassen, was man nicht braucht. Und das ist eben eine Auszeichnung von High Performance Culture, dass das eben permanent hinterfragt wird. Wie das geht oder was auch die Hindernisse sind für High Performance Culture oder auch was die 8 Säulen sind, erlebst du in einem anderen Podcast, nämlich in dem nächsten Podcast. Daher danke ich dir fürs Dabeisein. Wie immer freue ich mich auf dein Feedback per LinkedIn oder Mail an office@bekus.at. Du kannst dich auch über LinkedIn vernetzen. Dort poste ich auch immer wieder Inputs. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstöße für die Chefetage. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.